Live am Telefon. Ja, gerade haben wir kurz mal die Wende, war ja, kam ja dann auch irgendwann mal. Das heißt, auch DT64 war natürlich davon betroffen.
Von der Wende, ja. Ich muss sagen, dass DT64 die Wende ja richtig gut getan hat. Nicht nur was das Image nach außen angeht, sondern auch was das Gefühl im Inneren angeht. Im Grunde hat ja, also Leute, die in der DDR die Wendezeit erlebt haben, die wissen, dass eigentlich, oder mir geht es jedenfalls immer so, wenn ich das reflektiere, dass eigentlich die Wendezeit begonnen hat im Frühjahr 89, als erstens die tragischen Ereignisse auf dem Platz des Himmlischen Friedens stattgefunden haben und die DDR-Regierung da drauf reagiert hat, so nach dem Motto, ja toll, chinesische Kumpels, habt ihr fein gemacht, wir müssen mal gucken, was wir von euch lernen können. Und zweitens, die Menschen der DDR so nach und nach scharenweise zu diversen Botschaften gewandert sind, um da dann früher oder später das Land zu verlassen. Und dann hat sich im Laufe des Jahres ja durch Öffnung der ungarischen Grenze und so weiter die ganze Lage relativ schnell erfreulich entwickelt. Und ich sage das aber immer mit dem Platz des Himmlischen Friedens, weil das ja auch innerhalb der DDR-Musikszene so ein Auslöser war. Da hat dann, also es gab eine Band, die hieß Herbst in Peking, und das ist natürlich Zufall, dass sie so hießen, aber die haben dann bei einem Konzert sich mit den Menschen, die am Platz des Himmlischen Friedens umgebracht worden, demonstriert haben und so weiter, solidarisiert, öffentlich, bei FDJ-Konzert und wurden dann da verboten und dann gab es irgendwie großen Knatsch, der dazu geführt hat, dass dann relativ viele Musiker sich mit denen solidarisiert haben. Also ganz quer über die Grenzen der musikalischen Stile, also sowohl Mainstream-Musiker als auch Indie-Musiker haben Unterschriften gesammelt und so weiter. Und dann hat sich parallel das neue Forum gegründet und im Grunde hat sich da dann in der Musikszene auch so ein offener Umgang mit einer anderen politischen Kultur ergeben. Und ich erzähle das jetzt deshalb, weil du hast ja eigentlich nach DD64 gefragt, ich erzähle das deshalb, weil das genau, also diese Geschichte mit Herbst in Peking verboten, Unterschriftenliste für Unterstützung des neuen Forums, die hat zu 100% auch im DDR-Rundfunk stattgefunden. Also da gab es ganz viele, die sich damit solidarisiert haben, da gab es ganz viele, die sich davon distanziert haben, da gab es ganz viele Diskussionen und Auseinandersetzungen, auch viel Angst, dass man seinen Job verliert oder dass man was Falsches macht und in der nächsten Woche die Situation wieder ganz anders aussieht. Viele mutige Leute wie Marion Brasch zum Beispiel, die ganz klar gesagt haben, ich unterschreibe hier und mache das öffentlich, also öffentlich im Sinne innerhalb des Senders und jeder weiß, dass ich dazugehöre, egal was mir passiert. Das war eine total spannende Zeit.
DD64 war, glaube ich, auch der erste bzw. einzige Sender, der darüber überhaupt berichtet hat bei euch.
Ja, also das mit dem ersten ist immer so schwer, kann ich nicht einschätzen. Aber das stimmt insofern, als dass eben, ich muss gerade mal die Monate zusammensuchen, im September 89 hat man bei DT64 angefangen, sich mit den Themen im Programm zu beschäftigen. Ich finde, das ist relativ spät, ne? Also eigentlich hat ja, also die schlimme Entwicklung hat ja, abgesehen davon, dass alles ziemlich chaotisch, ziemlicher Mist war. Aber das wirklich Schlimme hat ja im Frühjahr stattgefunden in Peking. Da hätte man ja schon mal anfangen können, sich ein bisschen zu bewegen. Aber da hat sich erstmal nichts bewegt, sondern es war dann erst im September, da fing dann ja auch schon Krenz an, irgendwie mit Dialog und Tralala zu erzählen. Also fing man auch bei DT64 an, so Sendungen zu machen, wo man dann Bärbel Bohley vom neuen Forum eingeladen hat und versucht hat, miteinander zu reden. Das habe ich vor 2 Jahren habe ich diese Sendung mal wieder gehört bei so einer öffentlichen Veranstaltung und das ist dann ganz drastisch, wenn man das so nach einer Zeit hört, wie wenig also diese beiden Parteien dann sozusagen miteinander reden konnten. Man war eigentlich total sprachlos. Das war aber im Musikbereich ganz anders, weil im Musikbereich haben die Leute viel offener miteinander agiert und da war dann auch irgendwie klar, dass da viel mehr passieren muss als nur miteinander reden oder tun und machen. Ich muss für mich persönlich, muss ich sagen, ich hatte eher mehr Angst, als dass ich das Gefühl hatte, jetzt endlich richtig loslegen zu können und offen alles aussprechen zu können. Ich habe da auch noch ein bisschen gebraucht. Aber so hat das C64 sich so langsam entwickelt, dann bis im Oktober ja eigentlich die, also innerhalb der DDR mit dem 7. Oktober, wo die Demos waren, die gegen die Regierung waren und wo Gorbatschow da war und gesagt hat, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Also wo schon der Staat auch angefangen hat, dann total nervös zu reagieren. Es gab die Montagsdemonstrationen mit viel Polizeipräsenz, es gab Verhaftungen am 7. Oktober in Berlin und in anderen Städten. Und diese Entwicklung hat dann, also das Pendel schlug dann so ein bisschen in Richtung Gewalt, staatliche Gewalt, und schlug dann wieder zurück. Am 4. November gab es eine große Demonstration auf dem Alexanderplatz, wo ganz klar wurde, dass es eine Massenbewegung gibt, die sagt, wir müssen hier anders miteinander reden, als nur einfach von oben nach unten regiert zu werden. Und am 9. November sind dann Sachen passiert, die sich niemand vorstellen konnte und die kein Regisseur oder kein Drehbuchautor vorher hätte aufschreiben können. Das war irgend so ein dummer Zufall, der dann dazu geführt hat, dass das ganze System einfach nur zusammengebrochen ist und dann war die Sache vorbei. Und bei DT64 hat es dann richtig angefangen. Also wir haben am 8. November haben wir quasi unsere Chefredaktion abgesetzt und haben darüber nachgedacht, was wir tun können, wen wir als Chefredakteur wählen und was wir alles tun. Dann am nächsten Tag sind wir alle zum Kudamm gerannt und dann sind wir wieder zurückgekommen und haben weiter darüber nachgedacht, wie wir den Sender besser machen können. Und ein Jahr später war der Sender dann quasi nicht mehr zu retten, weil das öffentlich-rechtliche System der Bundesrepublik auch diesen Teil der DDR aufgesogen hat.
Ja, das war ja so ein ziemliches Gerangel auf mal mit DT64. Was passiert das damals? Oder damit, einige Bundesländer haben sich ja damals noch bereit erklärt, das weiterzuführen irgendwie, oder wie war das? Ich habe da mal so einen Film gesehen, da gibt es ja so einen Film im Internet, den man sich mal angucken kann. So die Abwicklung von DT64 quasi.
Ja, diese Geschichte war ziemlich kompliziert, weil, also es gab eigentlich den einfachen Plan, dass alles, was DDR-Rundfunk war, einfach aufhört und die Landesrundfunkanstalten, die schon existieren, also in Berlin war es ja der SFB, der da einfach für Berlin dann zuständig ist, und in den anderen Ländern, in den neuen Bundesländern, wurden entweder neue Landesrundfunkanstalten gegründet oder es wurde gesagt, wir übernehmen quasi oder gliedern uns an einer Landesrundfunkanstalt, die schon existiert, so wie es im Norden war, wo man gesagt hat, Mecklenburg-Vorpommern wird vom Norddeutschen Rundfunk beschallt.
Ja, okay, alles klar.
Und in dieser komplizierten Situation haben dann Leute versucht, innerhalb von DT64 Alternativen zu finden. Also das ging in die eine Richtung, nämlich privat.
Ja.
Also man hat dann überlegt, ob man sich einfach ein paar Privatinvestoren sucht und sagt, wir sind jetzt Privatradio und wir machen den Sender weiter als Privatradio. Das fanden weder die Mehrheit von DT64 gut, noch hat das offenbar finanziell funktioniert oder medienpolitisch, weil da ist ja dann am Ende auch nichts draus geworden.
Abgewickelt, aufgelöst.
Und dann, genau, es war ja keine richtige Auflösung. Also es gab ja dann so eine Art Split, weil die Landesrundfunkanstalt, die für Brandenburg zuständig war, der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg, gesagt hat, wir wollen DT64 als Programm nicht weiterführen, sondern wir machen mal unser eigenes Jugendprogramm. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat gesagt, ja, wir machen das, also auch so in so einer Poker-Situation, die haben dann auch ewige Zeiten gar nichts gesagt und dann haben sie gesagt, geht nicht und dann geht's doch. Und dass man sich immer noch ganz kurz entscheiden konnte, was denn nun der bessere Weg ist. Und am Ende war es ja so, dass der Mitteldeutsche Rundfunk DT64 als Programm weitergeführt hat, aber nicht auf UKW, sondern auf Mittelwelle. Der Ostdeutsche Rundfunk hat sein eigenes Jugendprogramm gestartet, um es dann später, also nach einem Dreivierteljahr, mit dem Jugendprogramm vom SFB zusammenzuführen und da dann Fritz draus zu machen. Und im Norden war eigentlich von vornherein klar, DT64 hört auf und wurde dann ja also vom Norddeutschen Rundfunk gar nicht mehr weiter betrieben.
Aber so als Privatschiene DT64 oder als Privatsender weiterzuführen, war keine Option oder ging nicht oder war keine Finanzierung?
Es hat nicht funktioniert. Also es gab ein paar Leute, die es probiert haben. Ich muss gestehen, dass ich mich mit so politisch und finanziellen Geschichten schon zu der Zeit nicht besonders gerne beschäftigt habe. Ich hab das einfach nicht durchblickt. Also ich wusste als Mitarbeiter von DT64 nicht, wer da mit wem was ausprobiert und warum das dann am Ende nicht funktioniert hat.
Okay, wäre doch schwierig dann, ne? Da durchzublicken, komplett wahrscheinlich überall.
Ja.
Ja, und dann wurde irgendwann DT64 wurde ja dann quasi Sputnik, oder wie hieß das?
Sputnik, genau. Klausi schreibt gerade, der Schramm war dann irgendwann bei Rockradio B. Das kann ich euch gerne erzählen. Ich springe nochmal ganz kurz zurück. Das war die Stelle, wo DT64 also zum Mitteldeutschen Rundfunk gegangen ist, wo also die Entscheidung war für Menschen, die bei DT64 arbeiten, machst du weiter DT64 beim Mitteldeutschen Rundfunk oder dann eines Tages, das war irgendwann ein Freitagabend, stand ein Kollege, der damals auch bei DT64 gearbeitet hat und inzwischen auch bei einem anderen Sender arbeitet, bei mir zu Hause vor der Tür und hat gesagt, so, wir können ein Programm machen beim ORB, bist du mit dabei? Und das waren auch ein paar andere, die zu der Zeit bei DT64 waren und die gefragt wurden und die für sich entschieden haben, ja, ich bin mit dabei. Ein paar wurden gefragt und haben gesagt, nein, ich bleibe bei der anderen Truppe. Und für mich war das auch so eine persönliche Geschichte. Ich mochte Mischko Schiwak, definitiv überhaupt nicht. Das war also der Chefredakteur des Teils war, der dann zum Mitteldeutschen Rundfunk gegangen ist. Wir haben eine ernsthafte Meinungsverschiedenheiten gehabt, unter anderem auch, weil er mir ganz klar gesagt hat, er kann mir nicht garantieren, dass beim Mitteldeutschen Rundfunk dann die Sendung Paroxicom weitergeführt wird. Im Grunde kann ich das auf diesen Punkt oder auf diese beiden Punkte reduzieren. Ich mochte ihn nicht und er konnte mir nicht garantieren, dass Paroxicom weitergeführt wurde. Und bei Rockari B hab ich Paroxicom weitergeführt, leider auch nur ein Dreivierteljahr und habe mich dann dafür entschieden.
Klar, seine Sendung verlässt man nicht.
Ja, genau. Also,
wenn jetzt irgendwann mal, sobald meine Sendung nicht übernommen wird, mache ich auch nicht weiter. Das gehört auf jeden Fall dazu. Pass mal, ich spiele nochmal einen Song, Gefahrenzone, Stein auf Stein und dann quatschen wir gleich mal weiter.